Ja, mein Name ist Matthias Kirschner. Ich arbeite für die Free Software Foundation Europe. Und hier in meiner Hand habe ich mehr Rechenleistung als die ganze Menschheit zusammen zu diesem Zeitpunkt. Ich habe hier in meiner Hand mehr Rechenleistung als alle auf der Welt zusammen, als wir auf den Mond geflogen sind oder auf jeden Fall dieses Bild gemacht worden ist, wo es aussieht, als ob wir auf den Mond geflogen sind, für die Verschwörungstheoretiker. Und ich kann auf diesem Gerät mehr Bücher speichern als die größten Bibliotheken zu der Zeit. Ja, und heute ist diese Maschine, dieser Computer, in ganz vielen Produkten drin, in ganz vielen Geräten, die wir kennen. Der ist nicht mehr nur in Raketen oder in der Basisstation, um die Rakete hochzuschießen oder in den Raketen, die da rumfliegen, sondern der ist mittlerweile in ganz vielen Geräten. Der ist hier, in dem Telefon, in diesem Telefon, der ist im Tablet, der ist in Autos drin, der ist in Kühlschränken drin, der ist in Fahrstühlen drin, der ist in Maschinensteuerungen drin, der ist in Robotern drin, überall ist diese Maschine. Und oft, das wisst ihr auch, die Mehrzahl von den Geräten auf der Welt ist sogar noch eine Software drin, der Linux-Kernel, also auch noch die gleiche Software auf all den Geräten. Überall wird mit einem zum Gerät die Fähigkeiten, die wir vorher bei anderen Maschinen hatten, nochmal optimiert, nochmal verbessert. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was bisher schon alles gemacht worden ist mit Computern, was das für neue Funktionen gebracht hat, dass wir diese Maschine mit anderen Maschinen kombinieren, das war vor Jahren noch unvorstellbar. Und selbst wenn wir uns heute hier zusammen die wildesten Sachen ausdenken, die wir mal noch mit Computern machen können, dann werden wir da nicht drauf kommen, was alles noch damit gemacht werden wird. Wir hier alle zusammen mit den wildesten Fantasien, wir werden nicht darauf kommen, was noch alles mitgemacht werden kann. Wer hätte denn vor ein paar Jahren noch gedacht, dass Computer uns mal helfen dabei, besser zu hören, dass sie uns dabei helfen, immer mal wieder das Herz dran zu erinnern, oh, schlag mal wieder, dass wir alle vernetzt sind und wir, wenn wir den Computer aufklappen, auf einmal Informationen von dem ganz anderen Ende der Welt bekommen können. Die Frage ist, wie lange gibt es diese Maschine noch so in der Form, wie wir sie kennen, dass die in all den verschiedenen Geräten drin sein kann und dass wir uns neue Sachen ausdenken können und mit dieser Maschine die neuen Sachen umsetzen können. Wie lange werden wir die noch haben in der Form? Und wer wird darüber bestimmen, was wir mit den Geräten machen können? Wer wird darüber bestimmen, was wir mit diesem Computer machen können? Sind das nachher wir, die darüber bestimmen können, oder werden das andere sein, die darüber bestimmen, was der Rest von der Gesellschaft mit dieser Maschine, die so universell einsetzbar und so mächtig ist, was wir mit der machen können? In meinem Vortrag möchte ich jetzt mit euch einmal durchgehen, wo uns denn bereits schon Fähigkeiten von der Maschine verloren gegangen sind, die universelle Einsetzbarkeit beeinträchtigen. Und wie wir Schritt für Schritt, Schnitt um Schnitt, Freiheiten verlieren und diese Maschine nicht mehr das Potenzial hat, was es eigentlich haben könnte. Das kann ich hier abkürzen, woanders muss ich das ein bisschen länger erklären. Als Computer noch so groß waren, dass man einen Raum gebraucht hat und nicht eine Hosentasche, da war Software noch frei. Da konnte man alles mitmachen. Also jemand, der den Computer zu Hause hatte mit der Software, oder zu Hause, also in dem Raum, der konnte mit dem Computer, mit der Software darauf alles machen. Da gab es keine Einschränkungen. Allerdings haben dann Unternehmen angefangen zu sagen, Moment, wir wollen aber mit der Software Geld verdienen und es ist noch sehr viel einfacher, damit Geld zu verdienen. Wir können die Leute noch mal stärker an uns binden, wenn wir die Software geheim halten und den Menschen nicht die Möglichkeit geben, selbstbestimmte Software zu nutzen. Und dann haben die unfrei gemacht. Und auf einmal hat man die Programme nur noch in einer Binärform bekommen, konnte nicht mehr sehen, was die eigentlich genau machen. Wenn man gefragt hat, ja, ich hätte gern den Quellcode, ich habe hier ein Problem, würde das gerne lösen bei mir, dann haben auf einmal Leute gesagt, nee, den kriegst du nicht, das ist unser Eigentum, das geben wir nicht weiter. Und ja, seit 1983 arbeiten wir hier alle zusammen, die einen später, die anderen früher, dafür, dass wir diese Freiheiten wieder haben, dass sich jemand anders bestimmen kann, was wir mit diesen Geräten machen und was nicht, sondern dass wir das selbstbestimmt machen können, dass wir selbst bestimmen können, für was verwenden wir diese Software auf den Computern und damit, wie verwenden wir den Computer, dass wir verstehen können, wie diese Maschinen funktionieren, dass wir die Möglichkeit haben, den Quellcode anzugucken und zu sehen, was machen diese Maschinen wirklich und dass wir dann mit dieser Fähigkeit sagen können, wir wollen diese Maschinen, dass die was anders machen, dass die das so machen, wie ich gerne hätte, also auf unsere eigenen Bedürfnisse anpassen und so verändern, dass sie das machen, was ich will und nicht, ich muss mich ändern, so wie der Computer das will. Und eben die nächste Freiheit, dass wir die Software auch wieder weitergeben können und weiter verbreiten können, damit ich auch die Verbesserung anderen Leuten weitergeben kann. Und das ist aber alles was wir erst so parallel wieder aufbauen mussten als freie Softwarebewegung, um diese Freiheiten den Menschen wieder zu geben, weil jemand anders Freiheiten, die da waren, erstmal weggenommen hat und Leuten gesagt hat, das alles dürft ihr nicht mehr mit den Maschinen, also mit der Software auf den Maschinen machen. Das war so der erste Schlag. Da sind wir ja schon jahrelang bei, das wieder auszubalancieren, diesen Verlust. Der nächste Schlag gegen die Universalmaschine kann man so zusammenfassen unter dem Stichwort digitale Rechteminderung. Und das ist mittlerweile das ist ganz gut bei Mobiltelefonen, bei CDs und DVDs oder bei E-Books, sieht man das sehr schön. Und zwar die Idee ist immer, dass man Funktionen einbaut, die eigentlich niemand haben will, außer der Hersteller selbst. Und er mit diesen Funktionen, was dieses Gerät eigentlich könnte, beeinträchtigt und beschränkt. Und man damit auch selbst so seine eigenen Regeln aufbauen kann und damit andere Gesetze umgehen kann als Hersteller, weil man das einfach technisch implementiert. Und die Menschen, weil sie auch die Software nicht ändern können, gar keine andere Möglichkeit haben, als das so zu machen, wie ich das will. Sehr einfaches Beispiel. Wer von euch hat sich denn so richtig zwanghaft gewünscht, auf sein Mobiltelefon nur die SIM-Karte von einem Provider reinschieben zu können? Das ist, dein Kundenbedürfnis wurde befriedigt. Da haben die sehr viel Zeit und Geld investiert, um diese Funktion einzubauen, dass nur die eine Karte in das Mobiltelefon geht und ich andere Karten nicht reinmachen kann. Wenn ich andere Karte reinschiebe, sagt er, nee, darfst du nicht, du darfst nur von dem einen Provider das machen. Das ist eine Einschränkung, die zusätzlich für den Computer programmiert worden ist, damit der das nicht mehr machen kann. Der kann eigentlich alle Karten lesen, aber da ist Zeit investiert worden, um den Computer so zu machen, dass er das nicht kann. Dass er die Möglichkeit nicht mehr gibt. Und das ist keine von den Funktionen gewesen, die jetzt die meisten Anwender gerne hätten. Im Gegenteil, Menschen bezahlen Geld dafür, dass das entfernt wird, diese Software. Ich kann mit dem Gerät nicht mehr alles machen, was ich eigentlich gerne hätte. Wie oft habt ihr sowas Ähnliches schon mal gesehen? Wenn ihr eine DVD anguckt? Noch nie? Also wenn man die DVD-Player, die man so im Laden kaufen kann, hinstellt und so eine DVD reinschiebt, dann sieht man ständig immer wieder diesen Track, wo man gewarnt wird, was man alles nicht machen darf, dass man die nicht kopieren darf. Und die kommen, also da gibt es teilweise mehrere so Tracks mit verschiedenen Inhalten und man kann einfach nicht weiterspulen. Es geht einfach nicht. Man muss sich das angucken. Jedes Mal. 10 Sekunden, 30 Sekunden, wie lang auch immer. Was glaubt ihr, wie lange ihr schon gebraucht habt oder wie lange in Deutschland alle Menschen zusammen schon da gesessen sind und sich diese Hinweise angeguckt haben? Wenn mal jemand Zeit hat, mich würde es mal echt interessieren, was für ein wirtschaftlicher Schaden es ist, wenn die Leute in der Zeit gearbeitet hätten. Und die nächste Frage ist, warum wird dieser Computer hier so beeinträchtigt und so beschränkt, dass wir als Anwender wieder so eingeschränkt werden, wie wir so ein Gerät benutzen können? Wie hoch ist denn der Schaden? Also jedes Mal müssen wir uns das 30 Sekunden angucken. Jetzt überlege ich mir mal, was passiert denn, wenn ich jetzt wirklich die CD kopiere und das wirklich gegen das Gesetz verstoßen würde, weil es keine Privatkopie ist? Was passiert denn dann? Wenn wir jetzt uns überlegen, also da ist eine Kopie, die illegal dann vielleicht gemacht wird, der Schaden, der daran an der Gesellschaft passiert und anderen Leuten passiert, da ist vielleicht der Musiker, verdammt, eine CD weniger, so, ja. Was ist denn, wenn wir uns in ein Auto setzen und losfahren und nicht wissen genau, was wir eigentlich beachten müssen? Was könnte denn da alles passieren? Sollten wir das, also wenn das so weitergeht, werden die Computer in Zukunft im Auto auch erstmal sagen, Moment, ich muss dir jetzt erstmal eine halbe Stunde Einführung geben, jedes Mal, bevor du Auto fährst, weil, also du solltest auf jeden Fall beachten, bitte nicht betrunken, ja, das ist nicht gut. Und Leute überfahren kommt auch nicht gut an. Und dann müsste ich all die Sachen dort erklären und dann wäre es noch viel wichtiger und sinnvoller als bei so einem Hinweis. Aber wir müssen uns das immer und wieder anschauen, weil die Geräte das teilweise einfach schon so drin haben, dass ich das gar nicht anders machen kann. Außer wenn man GNU/Linux installiert hat und Software benutzt, die in Europa wahrscheinlich man debattieren kann, ob die legal ist, dann kann man das einfach überspringen. Aber ja, die andere ist es nicht erlaubt. Was bei den DVDs auch noch gemacht worden ist, ist, dass man einen Regionalscode eingebaut hat. Und zwar, dass man so eine DVD, die man in einem Kontinent oder einem von den 5 Regionen auf der Welt gekauft hat, auch nur mit den Computern dort wieder anschauen kann. Wenn ich mit der DVD, die ich mir in den USA gekauft habe, nach Hause fahre und schiebe die dort in den DVD-Player, dann steht dort ja das denn nicht. Eine Funktion, die wir uns alle schon sehr lange gewünscht haben, ist endlich implementiert worden. CDs und DVDs kann man nur in bestimmten Regionen anschauen. Und die Computer erlauben einem das nicht mehr anders, dass man das anders machen kann. Bei CDs haben sie sich auch Sachen ausgedacht, wie man die Benutzer, die Anwender nochmal beeinträchtigen kann, was sie eigentlich machen können. Und da kam man auf die Idee, der Computer, das ist ja eine geniale Maschine, ja, so eine Universalmaschine, die kann ja eine Sache richtig gut und das ist kopieren. Das kann dir total einfach. Das kann man mit einem Klick kopieren oder mit einem Skript 1000-mal kopieren oder noch viel öfter kopieren. Das macht eigentlich gar keine Arbeit. Ich kann mich neben hinsetzen, Kaffee trinken und die Maschine kopiert und kopiert und kopiert. Und wenn man Internet hat, dann kann man sogar noch von dem Raum in den anderen Raum Sachen kopieren und es ist eigentlich keine Arbeit. Jetzt müsste doch die Musikindustrie, wenn man so Musik überall hinbringen will, denken so, genial, wir können unsere Musik ganz einfach und sehr billig überall hinkopieren. Und die können sich das kaufen, wir können das dorthin bringen. So weit sind sie nicht gegangen, sondern was sie sich überlegt haben ist, wie machen wir den Computer so kaputt, dass der das nicht kopieren kann? Wie bekommen wir das hin, dass der nicht kopieren kann, dass wir so wie früher unsere Sachen so verkaufen können und uns sich darum kümmern müssen, mal ein bisschen andere Ideen, wie man das verbreiten und verkaufen kann, machen. Und dann hat man am Anfang gesagt, okay, wir machen auf die CD so einen Kopierschutz. Da machen wir was drauf, damit die Leute das nicht mehr einfach kopieren können, damit der Computer die Fähigkeit, die er eigentlich hat, mit unseren CDs nicht hat. Und das haben die dann gemacht. Das Schöne bei dem Fall war, dass erstens, es war schlecht gemacht. Also die CDs haben in manchen Laufwerken einfach nicht funktioniert. Zum Beispiel in so einem alten Auto-CD-Spieler ging das einfach nicht. Die Leute haben eine CD gekauft, freuen sich, gehen in ihr Auto, schieben es rein. Geht nicht. Und das Gute war aber auch, dass diese CD gekennzeichnet werden mussten. Auf den CDs war dann so ein kleines Logo, kopiergeschützte CD. Und das hat die Musikindustrie nach einiger Zeit dann auch gemerkt, dass die Leute die einfach nicht mehr gekauft haben. Ja, allerdings gab es dann so ein paar verzweifelte Unternehmen, die sind dann nochmal einen Schritt weitergegangen. Was die nämlich gemacht haben, das war die Firma Sony, die hat einfach mal allen ihren Kunden ein Virus installiert. Also, Virus ist vielleicht nicht ganz technisch richtig, aber die haben ein Programm drin gehabt auf ihren CDs und wenn man das reingeschoben hat in den Computer, dann hat sich ohne das Wissen von dem Eigentümer des Computers, von dem Käufer der CD, also von meinem Kunden als Sony, hat sich ein Programm installiert auf dem Computer, was sich versteckt hat. Das Programm hat den Rechner erstmal langsamer gemacht. Dann hat es Daten an Sony gesendet. Was macht er denn da? Was guckt er denn da? Wenn man die CD kopieren wollte, hat er die Prozesse einfach kaputt gemacht. Also man konnte die CD nicht kopieren. Der hat einfach die Brennprogramme dann gesagt, nee, darfst du nicht. Und dieses Programm hat, weil es sich selber verstecken wollte, konnten diese Sicherheitslücke dann wieder ausgenutzt werden von Dritten, die Schadsoftware schreiben konnten für die Rechner, Viren schreiben konnten, mit denen dann auf den Computern andere Sachen gemacht werden konnten, die uns als Anwender geschadet haben. Also Sony war so verzweifelt, oh Gott, der Computer ist so gut im Kopieren, wir müssen da irgendwas gegen machen, dass sie kriminell geworden sind und Leuten einfach Software installiert haben, um zu beschränken, was sie mit ihrem Computer machen können. Und das war nachher auf sehr vielen Computern drauf, teilweise auf Regierungscomputern, weil Leute da mal eine Audio-CD reingeschoben haben. Ne? Und dann hatte man auf einmal ein riesen Sicherheitsproblem. Und ich habe Geld an ein Unternehmen gegeben, die mir dafür Backdoors eingebaut haben und beschränkt haben, was ich mit diesem Computer eigentlich machen kann. Ja. Bücher. Wer von euch hat schon mal ein Buch verliehen? Und wer von euch hat denn schon mal eine Datei per E-Mail an jemand anders verschickt? War das schwer? War das schwer? War schwer? Ich fand es meistens sehr einfach. Ich habe mich dann etwas gewundert, als ich irgendwann mal gelesen habe, dass man E-Books jetzt verleihen kann bei Amazon. Da gab es mal so eine Ankündigung, E-Books können jetzt verliehen werden. Wie kann sowas passieren? Wie kann es passieren, dass was wir schon immer gemacht haben und nachher ist so ein Buch, eine Datei, dass das Verleihen auf einmal erfunden werden muss neu? Das ist dadurch passiert, dass man erstmal diese Funktion kaputt gemacht hat. Man hat die Funktion entfernt und hat die Geräte so gebaut, dass man eben diese Dateien, diese Bücher, die man sich gekauft hat, nicht mehr einfach kopieren konnte. Sondern der Computer hat gesagt, nein, die darfst du nicht. Du darfst es auf einen anderen Computer, auf zwei, wenn ich richtig ein netter Anbieter bin, dann sage ich, du darfst es auf 5 Geräte machen, aber du darfst es nicht weitergeben. Und dann sind Funktionen in die Computer implementiert worden, die das durchsetzen. Und das ist ganz schön schwierig, sowas umzusetzen, dass das nicht umgangen werden kann. Da haben die richtig viel Zeit investiert. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein Buch gekauft, das steht zu Hause dann in eurem Bücherregal und auf einmal schleicht sich der Buchhändler bei euch rein, weil so ein Fenster offen ist, kommt rein, geht an das Bücherregal, nimmt sich das Buch, ohne dass ihr das mitbekommt, und geht weg und nimmt euch das Buch wieder weg. Bei E-Books passiert sowas. Bei E-Books geht einfach mal der Hersteller hin, in dem Fall Amazon, und sagt mal, ja, die und die und die und die Bücher von allen Geräten, von unseren Kunden, löschen. Ist passiert und man hätte sich es wirklich nicht schöner ausdenken können. Das Buch 1984 war dabei. Es ist, ja. Da werden Computer, die eigentlich ein Buch, was ich als E-Book habe, ich kann das so, an so viele Leute verleihen, wie ich will, und da kommt das nicht zurück mit irgendeinem Eselsohr, mit Speckflecken, mit sonst irgendwas, sondern ich kann es verleihen, ohne dass ich Probleme mit habe. Und dann überlegen die sich irgendwelche Funktionen, wie sie diesen Computer kaputt machen können, dass er das nicht mehr kann. Und verkaufen einem danach wieder die Funktion als was Neues, was wir eigentlich schon immer hatten. Und bei den E-Books und mit den E-Book-Readern, da ist das jetzt auch schon wieder eine Stufe weitergegangen. Die anderen Funktionen, die waren oft ein bisschen aufgesetzt. Also Sony hat sich nachträglich installiert. Andere Mechanismen, so Kopierschutzmechanismen, die sind dann auch in den Programmen, die auf dem Betriebssystem laufen, implementiert. Symlog ist ein bisschen eine Ausnahme. Bei den E-Book-Readern haben die schon angefangen, dass sie das System zugemacht haben, dass sie versucht haben, dass man auf diesem E-Book-Reader nicht andere Software installieren kann. Weil solange jemand von euch dort andere Software drauf installieren kann, dann könnte die ja eventuell das umgehen, was ich dort gerne implementiert haben wollte, die Restriktionen. Und wenn das vorher noch lange Zeit bei so E-Book-Readern oder Spielekonsolen oder auch Mobiltelefonen der Fall war, dann kommt das jetzt gerade immer mehr in andere Bereiche rein, wie die Laptops, die Desktops oder andere, auch bei Servern an anderen Geräten. Wer von euch hat denn schon von UEFI Secure Boot alles schon mal gehört? Okay. Wahrscheinlich, ich hoffe mal nicht, dass jemand von euch ein Gerät kaputt gegangen ist. Ist auch einigen passiert. Jemand was kaputt gegangen? Okay. Okay, früher hat es mal noch richtig lang gedauert, um GNU Linux zu installieren auf dem Computer. Ne? Da saßen wir so da, Installationspartys, einen Tag lang hilft jemand anderen Leuten dabei, so ein System zu installieren. Und am Anfang noch, zwei Wochen später läuft dann X und man freut sich. Und, oder man hat vorher entschieden, dass man X gar nicht braucht, weil ich bin eh viel lieber auf der Konsole. Und irgendwann war es dann so, dass wir in einer halben Stunde so ein Linux installieren konnten auf den Laptops. Und jetzt fängt es wieder an, dass das nicht mehr so richtig funktioniert. Weil durch das UEFI Secure Boot dort Funktionen reingemacht worden sind, die das verhindert, dass GNU Linux einfach installiert werden kann. Ihr könnt dann nachher gerne noch, falls das so genauer jemand interessiert, nachher nochmal reingehen. Jetzt, ich würde gerne erstmal nochmal die Theorie dahinter erklären. Also die Idee bei dem Ganzen ist, dass man eine Vertrauenskette aufbaut. Also ich möchte auf meiner Hardware, dass nur Software, also nur ein Betriebssystem startet, dem ich vertraue. Ich möchte nicht, dass ich dort irgendwelche andere Schadsoftware einbaue, sich startet, dass dort irgendwas passiert, was ich nicht kontrollieren kann. Ich möchte, dass dieses eine System startet von dem Hersteller, dem ich vertraue, oder dem Distributor, dem ich vertraue. Dort dieses System soll starten, ungeändert. Und dieses System soll dann am Ende wieder entscheiden, welche Anwendungen denn da installiert werden können. Dass eben nicht sowas passiert, dass Sony mal kurz eine Software bei mir installiert, ohne dass ich das mitbekomme und mir auf einmal Dateien löschen kann oder mir auf einmal andere Programme abschießen kann. Das will ich nicht. Damit kann ich mich verteidigen, wenn dieses Betriebssystem eben nur Programme startet, die ich gerne hätte und nicht die Sony gerne hätte. Und diese Anwendungen können wieder kontrollieren, was denn mit den Daten passieren kann. Und ich habe die Möglichkeit, den Programmen zu sagen, was sie denn machen dürfen und was nicht. Zum Beispiel könnte ich der Amazon-Software, um meine Bücher zu lesen, sagen, aber löschen darfst du keine Bücher. Neue rein, ja, aber löschen, nein, das darfst du nicht. Und wenn ich so eine Vertrauenskette aufbaue, dann kann ich wirklich als Eigentümer von dem Gerät, dann bietet mir das mehr Möglichkeiten, mich vor Angriffen zu schützen. Solchen Unternehmen wie Sony. Die kommen dann nicht mehr so einfach in meinen Computer rein. Und das ist vor allem relevant für Systeme, nicht so wie mein Laptop, sondern für Systeme, für Computer, auf denen der Eigentümer jemand anders ist als der Benutzer. Wenn hier jemand rankommt, ein Anwender, dann soll der keine eigene Software darauf installieren können. Der soll dort keine Daten darauf ändern können. Das soll der bitte nicht machen können. Der soll keine Änderungen an meinem Betriebssystem vornehmen können. Die Deutsche Bahn hat da kein Interesse daran, dass ihr die Preise darauf ändern könnt. Die hätten gerne, dass das einfach so bleibt. Und das Gleiche ist eben der Fall für eine Kasse am Supermarkt. Da will ich nicht, dass der Kassier oder der Kunde oder ein Einbrecher, der reinkommt, einfach mal den Computer ändern kann und die Kreditkartendaten irgendwo anders hingehen. Oder die Zahlung immer 1 Cent zu mir. Oder an die FSFE, ist auch nicht schlecht. Und in den Fällen ist es besonders wichtig, dass ich eben so eine Vertrauenskette aufbauen kann und der Eigentümer von dem Computer letztlich kontrollieren kann, was auf dem Gerät gemacht werden kann und was nicht. Das kann nachher auch heißen, dass es für euch am Arbeitsplatz ebenso ist. Das wird auch Einschränkungen sind. Was ja heute auch schon gemacht wird, dass man zum Beispiel nicht überall einen USB-Stick reinmachen kann und mal alle Daten runterladen kann und dann ärgern sich die Geheimdienste auf einmal, dass die Daten irgendwo rausgekommen sind. Ja. Allerdings gibt es da einen Haken, weil das ist so die Theorie bei Secure Boot. Das war so die Überlegung, wir wollen Geräte sicherer machen und vor allem Microsoft war das sehr wichtig, weil ich meinte, ja, wir müssen die Geräte hier absichern, weil es so viele Schadsoftware für unsere Betriebssysteme gibt. Allerdings, wenn ich eine Sache ändere, dann dreht sich das ganze System komplett um. Und zwar, wenn ich am Anfang nicht entscheiden kann, wen ich vertraue, an wen ich welcher Distribution ich vertrauen kann oder diese Entscheidung zu treffen, wer starten darf und wer nicht. Wenn ich die nicht habe, sondern jemand anders, die für mich trifft die Entscheidung, dann ist das gleiche System, was ich vorher gegen Angreifer habe, auf einmal gegen mich. Kann das umgedreht werden und das gleiche System, die gleichen Prinzipien, die gleiche Technik kann gegen mich verwendet werden. Und dann habe ich auf einmal keine Vertrauenskette mehr, wo ich sage, ich vertraue Red Hat, SUSE, vielleicht vertraut auch jemand Microsoft, aber bewusst. Und dann bestimmen die, was da alles passiert, welches Betriebssystem startet, welche Anwendungen werden ausgeführt, was passiert mit den Daten, welche Services kann ich benutzen. Wenn das umgedreht ist und ich am Anfang diese Entscheidung nicht habe, wem ich vertrauen will und wem nicht, dann ist das eine Kontrollkette. Dann bestimmt jemand anders, welches Betriebssystem bei mir startet. Zum Beispiel Linux. Nee, wollen wir eher nicht auf der Hardware haben. Welche Anwendungen da gestartet werden dürfen? Natürlich nur die aus meinem App Store. Kommst du in meinen App Store? Konkurrenz mag ich nicht so. Nein. Und was passiert dann mit den Daten? Darfst du die kopieren? Werden die Programme die kopieren? Ja, nein. An wen darfst du sie kopieren? Was passiert damit? Ich kann so ein Gerät komplett umdrehen und gegen den Eigentümer, gegen den, der sich den Computer gekauft hat, verwenden. Und das ist letztendlich dann die Frage, was haben wir dann nachher? Haben wir einen Secure Boot? Oder ist das vielleicht eher ein Zensurboot, wo jemand mich komplett beeinträchtigen kann, komplett beschränken kann, komplett kontrollieren kann, was kann ich mit diesem Gerät noch machen? Ja, und das haben wir jetzt auf immer mehr Computern drauf, dieses System erstmal, bei dem das so ist, dass wir die Wurzel sehr, sehr schwer gerade kontrollieren können und davon immer noch abhängig sind von Microsoft. Auch jede von den Distributionen, die gerade sich installiert, ist davon abhängig, dass Microsoft das unterschreibt, dass das mit den Schlüsseln funktioniert. Wenn das nicht geht, dann muss man erstmal warten, kann seinen Release vielleicht nicht machen oder die Software, man kann die einfach nicht installieren. Ja, da gibt's, es gibt sehr viele Probleme mit der Technik und das Problem ist vor allem noch, dass wir eben abhängig sind von der Konkurrenz und dass wir nicht selbst bestimmen können und nicht selbst die Entscheidung treffen konnten, wem wir auf den Geräten vertrauen, auf unserem eigenen Gerät vertrauen und wem nicht. Nein, ist nicht immer abschaltbar. Wir können da gerne, es gibt Unterschiede von Empfehlungen, die Microsoft rausgibt, wann das abschaltbar sein soll und wann nicht. Es gibt verschiedene Plattformen, bei x86 soll es noch abgeschaltet werden können. Allerdings ist die Frage, wie lange das noch so sein wird, wenn dann zum Beispiel der Support ausläuft für Betriebssysteme, die Secure Boot Funktionalität noch nicht unterstützen, die sie aber gerade Microsoft gerne hätte, dass die auf den Geräten auch laufen können. Wie lange das dann noch funktioniert? Und es ist auch überall noch unterschiedlich, wie man das abschaltet und auf manchen Plattformen geht es gar nicht. Und letztlich, selbst wenn du es noch abschalten kannst, wir hätten diese Funktionalität ja gerne. Die hätten wir ja gerne. Ja. Oder man schiebt die falsche CD rein und nachher ist der Computer so einen Klotz, den man ein bisschen rumwerfen kann, aber er kann sonst nichts mehr, weil die Leute diese Technik falsch implementiert haben. Ja, die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Was machen wir da? Das ist eine Möglichkeit. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man da, Core Boot meinst du wahrscheinlich, oder?
Ja, entweder ihn überschreiben oder halt wirklich einen neuen ansetzen. Das ist der Beschreibung.
Also kauft ihn ein Gerät und verbessert das erstmal technisch, bis ich es benutzen kann. Kann ich denn nicht die Antwort sein?
Also insgesamt gilt erstmal Widerstand. Und da ist es auch erstmal egal, was das ist, aber wenn euch jemand unterdrückt und euch jemand so einschränkt, das darf man sich nicht gefallen lassen. Das darf man nicht akzeptieren. Und wir müssen auch anderen Menschen klar machen, das ist so das, was ich mit dem Vortrag immer wieder versuche, dass diese Funktionen, das ist künstlich dort eingebaut. Das ist nicht Gott gegeben. Und man darf die halt nicht installieren, die andere Software, die Apple nicht erlaubt. Das ist ein Naturgesetz. Man kann dagegen was tun und man darf das Erste, was man dagegen tun kann, ist, es nicht zu akzeptieren, dass das der Normalzustand ist. Und dann gilt natürlich eine Sache, was auf jeden Fall weiterhilft. Alle hier von euch machen das ja schon. Freie Software verwenden. Freie Software weiter verstehen lernen. Also schauen, wie funktioniert Software, damit ich andere Software schreiben kann, die die Menschen auf den Computern verwenden können, die das eben nicht macht. Weil das ist ja das Schöne bei freier Software, wenn dort auf einer Hardware wirklich eine freie Software drauf ist und ich die dann auch wieder dort aufspielen kann und ich Änderungen machen kann, dann überleben solche Funktionen nicht lange, die uns beeinträchtigen und beschränken. Die überleben nur so lange, weil die in proprietärer Software implementiert sind und ich die teilweise dann manchmal auch aus der Hardware nicht rausbekomme. Ja, aber mit freier Software können wir da viel machen, an manchen Ebenen noch mit freier Hardware. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr weiterhin die Software versteht, wie die funktioniert. Damit ihr gute Software schreiben könnt, die eben nicht die Menschen beeinträchtigt, beschränkt, eure eigenen Werte, eure eigenen Vorstellungen einfach auf die überträgt und sagt, ihr müsst auch so leben, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern dass ihr denen die Möglichkeit gibt, das auf ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen und so zu leben, wie sie wollen, selbstbestimmt mit Computern umgehen können. Ob sie das wahrnehmen oder nicht, das ist eine andere Sache. Und wenn ihr gute Software macht, dann werden die wahrscheinlich die auch einfach verwenden. Aber ihr solltet nicht als Programmierer anderen Leuten einfach euer Wertesystem aufbügeln. Und natürlich weiter Software verbreiten. Gebt es weiter, gebt es an andere weiter, damit die auch diese Freiheiten in Anspruch nehmen können und verbessern oder verschlechtern. Einfach rumexperimentieren gehört ja zu verstehen mit dazu. Also der Teil, den auf jeden Fall weitermachen. Aber das ist, denke ich, auch relativ klar hier bei der Veranstaltung, dass wir freie Software weitermachen müssen und nicht stoppen dürfen an dem Punkt. Wie geht es denn mit den anderen Sektionen weiter? Was können wir dort tun? Bei der FSFE haben wir gerade, haben jetzt durch diese GNU-Boot-Sachen da viel drüber überlegt, was kann man dort, wie kann man das effektiv verhindern oder den Menschen zeigen, was für Problematiken da drin sind. Und langfristig verhindern, dass solche Restriktionen immer mehr in die Computer reinkommen und uns diese universelle Maschine kaputt machen. Und eine Forderung von uns ist, Geräte müssen gekennzeichnet werden, was für Einschränkungen sie haben. Was für Restriktionen haben diese Geräte? Wir haben auf jedem Lebensmittel die Zutatenliste, aber wenn nachher jemand einfach meine Daten irgendwo hinkopiert, das steht nirgendwo auf dem Produkt. Nirgendwo. Das lerne ich dann nachher irgendwann aus der Zeitung. Warum ist es nicht gekennzeichnet auf Computern, dass ich dort kein anderes Betriebssystem installieren kann? Wenn das der Verkäufer klar draufschreibt, dann haben die Leute die Möglichkeit, dieses Gerät nicht zu kaufen. So wie bei den kopiergeschützten CDs, die Menschen die Möglichkeit hatten, diese Produkte einfach nicht zu kaufen. Und zu gehen in den Laden und zu gucken, ich nehme aber die andere CD, die will ich nicht. Wir müssen aber die Möglichkeit geben, dass die Menschen eine bewusste Entscheidung treffen können, was für Restriktionen sie haben wollen. Wenn ich ein Gerät nachher kaufe, da sagt mir jemand, da kannst du aber kein anderes Betriebssystem drauf installieren und das ist eh schon meine Lieblingsdistribution, dann sage ich so, okay, passt für mich. Wenn ich aber ein Gerät kaufe und eigentlich davon ausgehe, dass ich auf so einem Laptop auch einfach jede andere GNU-Linux-Distribution installieren kann und auf einmal sagt er, nee, geht nicht, das würde ich gern vor dem Kauf wissen, bevor ich Geld jemandem gebe. Damit Verbraucher eine bewusste Kaufentscheidung treffen können. Und die nächste Forderung ist, dass es einen bewussten Opt-in gibt. Eine bewusste Entscheidung für, wem gebe ich mein Vertrauen. Dass es nicht so ist, dass Geräte, vor allem jetzt Laptops und Desktop-Computer, dass ich bei den Geräten, ohne gefragt zu werden, davon ausgeht, er vertraut mir, er gibt mir das Vertrauen, klar. Bei SecureBoot ist das jetzt gerade so. Es ist einfach standardmäßig so, ich vertraue Microsoft. Diese Frage wird mir nicht gestellt. Ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen, ich vertraue nicht Microsoft. Das geht nicht. Und wir sagen, es ist okay, wenn Menschen Microsoft vertrauen. Aber das sollten die bewusst machen und nicht einfach davon ausgegangen werden, dass sie Microsoft vertrauen. Das ist eine wichtige Entscheidung. Und die nächste Forderung ist, dass wenn Änderungen bei einem System kommen, die uns weiter beeinträchtigen und uns weiter beschränken, dass wir über diese Änderung informiert werden. Dass es nicht so ist, dass einfach mit dem nächsten Update auf einmal das nicht mehr möglich ist, dass ich die Dateien auf einen anderen Computer spiele. Dass es auf einmal nicht nach dem Update möglich ist, mir meine Dateien einfach zu löschen. Sowas sollte immer eine Information sein, bei der ich sagen muss, ja, ich stimme zu. Und nicht so, machen wir einfach mal. Und dabei, weiter wichtig, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, wieder zu sagen, nein, will ich nicht. Ich vertraue doch nicht mehr diesem Hersteller, dieser Firma. Vielleicht habe ich vor 2 Jahren Microsoft getraut. Vielleicht habe ich, nachdem es ein paar Dokumente gab, in denen Microsoft und andere Geheimdienste zusammengearbeitet haben, nicht mehr so ein starkes Vertrauen und möchte dieses Vertrauen wieder jemand anderen geben. Ich muss diese Möglichkeit haben auf Geräten, dass ich sagen kann, nein, ich vertraue jetzt jemand anderem, ohne dass ich dadurch komplett meine ganzen Daten verliere und alles, was auf dem Computer jemals gemacht worden ist. Das sind jetzt aber nur so ein paar von den Punkten, die wir jetzt versuchen, eben auch politisch durchzusetzen, dass das gibt. Letztlich ist es so, wie ich vorher schon gesagt habe, jeder Widerstand hilft. Und wenn er noch so klein ist, nicht jeder von euch hat die Zeit, zum Verbraucherschutz zu gehen und sich darüber zu beschweren, was da jetzt gerade ist und mit denen lang zu diskutieren oder mit einem Politiker darüber zu sprechen oder lange Leserbriefe an Zeitungen zu schreiben. Das bekommt ihr vielleicht nicht immer hin. Aber es gibt für jeden von uns irgendwelche Möglichkeiten, einen kleinen Widerstand zu zeigen. Das fängt an, ich habe dem letzten Mal gesammelt, ein paar Leute überlegt, was gibt es denn für Möglichkeiten? Ich würde gerne mit euch ein bisschen auch sammeln. Also ich hatte zum Beispiel eine Sache, die habe ich früher auch mal gemacht, als ich noch ein bisschen mehr Zeit hatte, Student, da hat man ja manchmal am Tag noch ein bisschen mehr Zeit. Und dann geht man an einen Laden, weil man sich vielleicht CD-Rohlinge kaufen will, um dort Privatkopien drauf zu machen oder Datensicherungen. Und wenn man dann in den Laden geht, dann habe ich mir das zur Gewohnheit gemacht, immer noch hinzugehen und den Verkäufer zu fragen, gibt es die Laptops hier eigentlich, gibt es da auch einen mit GNU/Linux installiert? Und natürlich haben die immer Nein gesagt. Und ich bin dann enttäuscht weggelaufen. Aber wenn das alle machen würden von uns, dann würden die vielleicht mal nachdenken darüber. Weil meistens ist es so, dass wir, obwohl wir das gerne hätten, das nicht artikulieren, dass wir das gerne hätten. Und genauso andere Sachen, also in den Läden kann man das auch schon noch schön kombinieren. Ich bin dann auch mal hingegangen, ich hätte gerne alle von den Playern gezeigt, die OcVorbis unterstützen. Und, okay, nee, das andere Funktionen sind mir alles egal, ich will nur, dass der OcVorbis kann und Flak. Und wenn man solche Sachen macht, das ist ein kleiner Widerstand und ein Zeigen, was man gerne hätte, in welche Richtung man gerne geht. Und das geht dann weiter zu, zum Beispiel, wenn man Geräte kauft und dann nachträglich merkt, was die alles für Einschränkungen haben, dass man die, wenn man die online gekauft hat, einfach zurückschickt. Sich vielleicht dann nochmal woanders kaufen, wenn man das Gerät wirklich will, aber man kann ja auch einfach mal was bestellen und wieder zurückschicken. Wenn das genug Leute machen, immer was bestellen und wieder zurückschicken, dann wird das irgendwann teuer für die. Und wenn ganz viele Leute angeben, warum sie das zurückschicken, dass sie zum Beispiel die Lizenzbestimmung nicht akzeptieren, vielleicht ändern die das dann mal, dass das vorher irgendwo steht.
Da schlägt man den Sack und meint den Esel. Der Esel ist ja der Hersteller. Und der Sack halt,
wie gesagt, es gibt verschiedene Level. Man kann direkt versuchen, mit dem Hersteller zu sprechen. Das wird schwierig sein. Wenn jetzt aber ein Verkäufer wirklich mal, angenommen am Tag würden wirklich 10 Leute am Tag bei ihm vorbeikommen und sagen, warum gibt es den Laptop eigentlich nicht mit GNU/Linux? Warum gibt es den eigentlich nicht mit GNU/Linux? Na, irgendwann überlege ich mir doch auch mal und gebe das vielleicht weiter. Und wenn der Verkäufer irgendwann mal, wenn Mediamarkt zu Samsung geht und sagt, die Leute fragen immer nach einem GNU/Linux-Computer, dann ist das vielleicht was anderes, wie wenn so ein Brief kommt, ich hätte gerne einen GNU/Linux-Computer. Auf der anderen Seite, wenn natürlich wieder alle Leute hier an den Hersteller schreiben und sagen, das hätten wir gerne. Ich meine, hat man ja bei Dell einmal gesehen, da haben ganz viele Leute immer hingeschrieben, dann haben die mal einen gemacht. Die haben einen gemacht, aber die haben wenigstens mal einen gemacht. Und das ist einfach viele Kleinigkeiten.
Linux-Hardware verkaufen, die voll kompatibel ist, wo man auch hier Linux vorstellt.
Weil Leute nachgefragt haben.
Sollte man dort kaufen und das auch vom oder die haben vom Holz.
Ja.
Ja, das bringt mehr als den armen Euro-Shopper oder beim Mediamarkt.
Das sind jetzt, wie gesagt, das sind jetzt alles Ideen. Ich will mit euch gleich noch sammeln. Ich habe noch, was habe ich denn noch? Ich habe noch einen, fand ich auch nicht schlecht. Also erstmal, wenn ihr gute Programmierer seid, dann solltet ihr nicht für Unternehmen arbeiten, die Leute beschränken. Ich weiß, das ist jetzt schwer. Es gibt, vielleicht findet ihr gerade keinen Job. Aber wenn es irgendwie geht, versucht das zu machen. Auch wenn ihr vielleicht ein kleines bisschen weniger bei dem anderen verdient. Man kann auch von innen überzeugen, das ist die andere Sache. Das ist auch das, was ich gemeint habe, mit freie Software weiter verbreiten, in der eigenen Firma verbreiten und dort Propaganda machen, Flugblätter auslegen, immer mit dem freien Software-T-Shirt reinlaufen. Natürlich, das sind auch alles so Sachen, die helfen. Das ist so ein kleiner Widerstand. Und wenn das nur ist, dass ich immer irgendwo dieses Logo drauf mache und sage, hey, ja, ah, du bist einer von uns, okay. Die Firma ist voll gegen freie Software, aber wir zwei, okay. So, das hilft einfach. Das hilft einem auch selbst, dass man merkt, man ist nicht alleine. Aber jetzt mal angenommen, ihr arbeitet trotzdem weiter in der Firma und ihr verdient dort halt mehr Geld, als wenn ihr jetzt bei einer freien Softwarefirma arbeiten würdet. Dann könnt ihr mit einem Teil von dem Geld jemanden unterstützen, die dafür arbeiten. Oder Geld an freie Software geben, an Projekte, freie Software kaufen und die mit Geld unterstützen. Das ist ja auch eine Sache. Oder, das ist jetzt eher so wieder ein passiver Widerstand, wenn ihr in einer unfreien Softwarefirma arbeitet oder auch so Geräte herstellt, wie ich jetzt gerade ein paar Mal hatte, und ihr wirklich nicht anders könnt, ihr braucht den Job, weil ihr müsst Geld verdienen, Familie ernähren, dann gab es auch schon andere Vorschläge. Zum Beispiel, warum denn immer so genau nehmen mit der Fehlersuche? Also man muss sich jetzt das Leben ja auch nicht schwerer machen. Wenn man eh schon sowas macht, was nachher schlecht ist für die Menschen, dann muss man es ja nicht das Schlechte so gut machen, dass es noch schlechter ist. Also einfach mal ein bisschen über manche Sachen wegsehen. Oder die andere Möglichkeit, habe ich auch schon als Vorschlag bekommen. Und zwar, wenn ihr wo arbeitet, das mit den Fehlern kriegt ihr nicht übers Herz, dann seid doch einfach mal 2 Tage im Jahr krank, obwohl ihr nicht krank seid. Das war auch einer. Das sind alles, wie gesagt, Möglichkeiten, wo da sind. Man kann sich wehren. Man muss nicht sagen, ich kann nichts dagegen machen. Die Firmen sind so groß, ich habe keine Möglichkeit. Es gibt Möglichkeiten, es gibt kleine Möglichkeiten, Widerstand zu zeigen und dafür zu arbeiten, dass sich das ändert, so ein System. Letztlich die wichtige Frage, eine von den wichtigsten Fragen für die Demokratie im 21. Jahrhundert ist, werden wir das hinbekommen, dass wir die Computer kontrollieren können? Oder wird es so sein, dass wir über die Computer kontrolliert werden? Das ist eine von den entscheidendsten Fragen, weil die Computer überall sind. Und die sind mächtiger als Gesetze. Und ihr alle könnt einen Beitrag leisten, dass wir die Software selbstbestimmt benutzen können, dass andere Menschen die Software selbstbestimmt benutzen können. Und da ihr alle hier seid, macht ihr das alle auch schon, zum gewissen Grad, die einen mehr, die anderen weniger. Dafür möchte ich euch danken und dann mit euch nochmal überlegen, ob ihr noch auf andere Ideen kommt und auch die Kritik an den bisherigen Vorschlägen diskutieren. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Dankeschön. Ja?
Das vorige
nochmal. Das vorige?
Ja.
Okay. Ich kann die Folie, das ist aber auch online, also ich kann dir nachher die URL geben. Dieses Bild? Die Folien, die werden hier, denke ich, online gestellt und ansonsten ist es auf download.fsfe.org/presentations. Genau, jetzt mache ich nochmal kurz die hier rein, weil die ist mir auch sehr wichtig. Ja. Die IBAN fehlt. Ja.
Ganz kurz, das ist nicht ganz ungefährlich, was da so läuft. Und zwar, ich war gut 6-7 Jahre lang bei einem Microsoft Gold Certified Partner angestellt. Das heißt, wir haben ganz normale Software entwickelt auf Microsoft-Systemen. Wir hatten mit Microsoft sonst nichts zu tun. Das waren kundenspezifische Sachen. Und ich habe dann...
Ja, ich guck mal, ich laufe einfach mal hier hin.
Okay, ja. Und ich fing dann an, mich für Linux zu interessieren. Das war etwa 2006. Da war ich noch dort voll in der Firma, habe also Kunden betreut in Österreich und alles Mögliche. Und habe dann in Graz einen Vortrag angemeldet zum Linux-Tag. Und dann rief mich ein Kunde an, da hält jemand in Graz einen Vortrag, sind Sie das? Ich habe gesagt, ja. 2 Jahre später war ich draußen aus der Firma. Ich war 62. In dem Alter bekommt man keine Stelle mehr. Das heißt, ich saß komplett auf der Straße. Das ist natürlich nicht damit begründet worden, aber es war eindeutig, denn in der ganzen Bank war das rum. Das war Gespräch in der Bank, ich reise da zu Linux-Tagen, bin aber da bei der Firma und ich habe Riesenglück gehabt. Ich bin durch private Kontakte jetzt bei einer Firma, wo das zu 100% toleriert wird, kein Microsoft-Partner, allerdings Microsoft-abhängig, weil die für Microsoft-Software entwickeln wird auf die Systeme, aber ich darf hier sein, ich darf Vorträge halten. Also ich habe wirklich Riesenglück gehabt und ich möchte sehr davor warnen, im ganz normalen Umfeld, wo also Microsoft dominiert, zu sehr sozusagen die Hand nach oben zu strecken, ich mache Linux. Das kann sehr kritisch werden. Das andere ist, das, was hier gesagt wurde, betrifft in Chemnitz etwa 500.000 Leute, im Durchschnitt die Einwohnerzahl dieser Stadt. Wenn man sich jetzt diesen Linux-Tag anguckt, wer ist hier? Die Leute, die es eh wissen. Das heißt, die Leute, die es eigentlich betrifft, werden durch die Linux-Tage nicht erreicht. Ich sage nicht, sie werden nicht angesprochen. Das stimmt nicht. Ich habe es gestern probiert, ich war mit jemandem aus Chemnitz hier, der von Linux noch nichts wusste. Er kannte mich, wir sind einfach rumgegangen und ich habe hinterher gefragt, wie hat dich das angesprochen? Er sagte, super, ich fühlte mich zu Hause. Er sagte, er kommt das nächste Mal wieder, redet mit den Leuten und erfährt dann was. Das läuft. Ich war mit anderen Leuten hier, älteren Leuten, auch vor 2 Jahren hier bin ich auch rumgegangen. Die sind nach zwei Stunden wieder gegangen und haben gesagt, ich fühle mich hier komplett überfordert, was soll ich hier eigentlich?
Okay.
Die Leute lieber ansprechen und das ist mein Thema. Es ist nächstes Woche ein Linux-Tag Augsburg.
Ah, okay, in Augsburg gibt es einen Vortrag von dir.
Genau.
Okay, also erstmal, natürlich müssen wir es weiter schaffen, dass wir mehr Menschen das Ganze erklären. Ich bewundere das, dass du dich nicht einschüchtern hast lassen. Also, dass du für Microsoft gearbeitet hast oder für einen Partner und trotzdem zur Veranstaltung gegangen bist und das gemacht hast. Allerdings, ich denke, natürlich muss man ein bisschen aufpassen, was mit seinem Job passiert. Aber letztlich, diese Einschränkung, wenn das weiter so fortläuft und was jetzt schon Unternehmen gemacht haben, also nur das Sony-Beispiel, ich denke immer wieder, wie kann ein Unternehmen sowas mit Kunden machen? Und wenn die jetzt immer stärker unsere Plattform kontrollieren, was werden die sonst noch mit uns machen und wie werden die uns sonst einschränken? Und wir haben heute schon nicht die Möglichkeit, bestimmte Sachen, die uns per Recht zustehen, zu machen, weil sich jemand von den Herstellern einfach selbst seine Urheberrechtsgesetze schreibt und die in der Software implementiert und da müssen sich alle dran halten. Und deswegen denke ich, auch wenn es das Risiko gibt, wir sollten uns das nicht gefallen lassen. Und wenn das in manchen Bereichen dann eben dort so ist, dass man eben bisschen passiver den Widerstand leistet, dass man vielleicht die Vorträge, die man irgendwo hält, unter einem Pseudonym hält, dass man irgendwie sich auf jeden Fall nicht davon einschüchtern lässt, was passieren könnte. Weil das ist letztlich, das ist wichtig für unsere Demokratie. Und wenn wir da nicht aufstehen und was machen an den Anfängen, dann werden wir nachher in einer Gesellschaft leben, wo wir keine Demokratie mehr haben. Und dann wird es immer nur noch schwieriger, sich dagegen zu wehren. Nicht einfacher. Okay.
Ja, dann müssen wir aber vielleicht auch mal bei uns anfangen. Zum Beispiel der Chemnitzer Linux-Tag verlangt von der Standbesatzung, dass wir ihren bürgerlichen Namen angeben.
Ja, da könnte man, je nachdem, wenn man jetzt da Probleme mit hat, dann sollten wir das mit den Veranstaltern sprechen und sagen, das ist für mich schwierig, weil ich da dann meine Arbeitsstelle eventuell verlieren könnte.
Ja, nee, das war das dichte Problem, aber der Mann war unter seinem Ding bekannt.
Okay, so.
Ich glaube, ich bin auch laut genug. Also zwei Sachen. Einerseits erstens informieren, also diese ganzen Händler, die dann diese Hardware verkaufen, die dann auch wirklich super Linux-konform ist und mit vorinstalliertem Betriebssystem schön, das spricht aber fachbezogenes Publikum an, alias Leute, die explizit danach suchen. Leute, die sich jetzt beim Mediamarkt über das Schnäppchen für 299 Euro oder sonst was freuen, denen ist sowas egal. Das bedeutet, in erster Linie ist das eine Art Informationsschlacht, die man dann führen kann. Hört sich jetzt etwas martialisch an, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man zuallererst informieren sollte. Und dann vielleicht noch eine Frage, wie valide ist das Argument des Garantieverfalls, den mir ein Händler tatsächlich dass mir ein Händler tatsächlich vorgelegt hat, wenn ich denn ein anderes Betriebssystem installiere. Also ich kenne aus meinem Beruf, dass man jetzt Hardware, ja gut, vielleicht teilweise zerstören kann, wenn es da irgendwelche Fehler im Kernel gibt, aber naja.
Also valide wäre sowas, dass die Garantie einfach verfällt und dass man dann einfach nicht mal für Sachen, die in der Herstellung schiefgegangen sind, dass da irgendwelche Chips schlecht gebrannt worden sind, dass man das dann nicht mehr einklagen kann.
Also Michael kann auch kurz, also die...
Ja, ich kann es kurz beantworten. Man muss unterscheiden zwischen der Garantie und der gesetzlichen Gewährleistung.
Garantie.
Bei Garantie ist es so, natürlich gibt es so Garantie bei Gebrauchtwagen, die gilt nur dann, wenn du Motoröl von Firma XY nimmst. Ist zulässig. Nein, es geht um die Gewährleistung. In der Garantiebedingung kann der Hersteller reinschreiben, was er will. Bei der gesetzlichen Gewährleistung, die kann er gegenüber dem Endkonsumenten nicht ohne weiteres einschränken. Es gibt eine Untersuchung, also eine rechtswissenschaftliche Untersuchung von Juristen im Auftrag der FSME. Und die haben gesagt, nee, mit dem Argument kannst du dich aus der gesetzlichen Gewährleistung nicht verabschieden. In der Garantie kann drinstehen, was will. Das ist ein Vertrag, den du separat mit dem Hersteller machst. Aber die gesetzliche Gewährleistung, die kann nach Meinung führender Juristen auf diese Weise ausgeführt.
Das könnt ihr auch nochmal nachlesen, also auf fsfe.org/news und dann einfach mal nach Warranty suchen. Da steht es dann drin. Die Gewährleistung verlierst du dadurch nicht, wenn du eine andere Software drauf machst. Oder in den meisten Fällen auf jeden Fall nicht.
Noch ganz kurz, ich will noch ganz kurz.
Eine Frage noch?
Eine Sache noch ganz kurz, Anmerkung.
Okay, gut, an alle nochmal, die noch weitere Fragen haben. Ich bin auch noch eine Weile unten am Stand von der FSFE. Da könnt ihr noch vorbeikommen, wir können da weiter drüber sprechen. Und ja, vielen Dank.